Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag auf der Überholspur zum Stoppschild. Politiker sprechen über Datenautobahnen. Diesen Vortrag kennt der eine oder andere vielleicht schon, weil es den im Stream gab von der Republika. Aber da ich mich nicht völlig wiederholen will, habe ich natürlich neue Beispiele auch dabei. Und neue Beispiele findet man immer mehr. Ich habe den Eindruck, dass Politiker in den Dingen, die sie so sagen, immer schlimmer werden, sodass man also ständig neue Beispiele, die sprachlich auffällig sind, finden. So dann auch welche aus der letzten Woche, die ich dann hier eingebaut habe. Politiker sprechen über Datenautobahnen, das soll heißen, Politiker sprechen natürlich über Netzpolitik und sie bemühen sich, das irgendwie selbst zu verstehen und anderen verständlich zu machen. Politiker, da stellt sich natürlich die Frage, wer sind Politiker? Wir sind ja eigentlich alle Politiker. Insbesondere gibt es ja hier auch einige, die inzwischen parteipolitisch organisiert sind, was Nerds ja früher nicht so getan haben. Und da sind natürlich auch Politiker. Deshalb möchte ich spezifizieren, dass ich hier über sogenannte Analogpolitiker spreche. Die beim CCC manchmal auch als Internetausdrucker bezeichnet werden. Und wir werden sehen, also neuerdings schicken die Parteien jüngere Leute ins Feld. Jünger ist relativ. Und die werden aber dadurch nicht besser, wie wir dann noch sehen werden. Ja, worum geht's? Vor allen Dingen in den 90er Jahren kam die Mode auf, wenn man über Netzpolitik spricht, dass man dann über Datenautobahnen spricht und sogar davon, dass man bei Datenautobahnen sogar noch eine Überholspur einbauen will, sodass man also noch schneller Daten austauschen kann. Das war so die Zeit des Aufbruchs und man wollte also jetzt hier vermitteln, dass es irgendwie gut, schnell und hat dieses Bild verwendet, der Autobahn. Das ist eben ein Bild oder eben eine Metapher. Und um solche Metaphern soll es hier gehen. Also Metaphern, um das Internet zu bezeichnen. Im Allgemeinen glaubt man, dass die Metapher, das Bild der Datenautobahn, aufgebracht wurde durch den damaligen Forschungsminister Heinz Riesenhuber, der von 82 bis 93 Forschungsminister war und sich auch in dem Bereich immer zumindest verbal engagiert hat. Es wird aber berichtet, dass er selbst sich briefen lassen musste bei der Gründung des sogenannten Deutschen Forschungsnetzes, eines Vereins. Musste man ihm also erst erklären, wie das so funktioniert. Da gibt es entsprechende Dokumente im Netz. Und da ist wohl auch dieser Begriff ihm gegenüber genannt worden. Und er hat ihn dann aufgegriffen und spricht also heute noch davon. Manchmal wird behauptet, dass diese Bezeichnung der Datenautobahn zurückgeht auf diesen Herrn, Al Gore. Das ist aber nicht gesichert. Ein Biograf von Al Gore behauptet, dass 1978 Al Gore schon über den Information Superhighway gesprochen habe. Der erste Beleg allerdings dafür findet sich erst 1983 in der Zeitschrift Newsweek. Da ist die Rede von Glasfaserkabeln. Und den Lesern wird erklärt, dass so ein Glasfaserkabel so etwas sei wie ein Information Superhighway. Von Al Gore das erste belegte Zitat gibt es erst aus den 90er Jahren, 1991 und 1993 spricht er davon. Und das steigert er auch noch, denn es ist klar, was ist noch besser als ein Superhighway? Für jeden US-Amerikaner natürlich die deutsche Autobahn, weil es da keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und deshalb sagte da 1994 Al Gore, es handelt sich um eine Infobahn beim Internet. Infobahn und sowohl Information Superhighway wie Infobahn sind dann auch aufgenommen worden in das Oxford English Dictionary von 1997. Also hat sehr lange gedauert und in dem Moment, wo sie dann im Wörterbuch sind, ist ihnen das widerfahren, was vielen Wörtern widerfährt, dann werden sie plötzlich nicht mehr gebraucht. Ja. In Deutschland gibt es einen Beleg von 1997 und zwar gibt es eine CDU-Publikation. Offizieller Herausgeber ist Roland Koch, der ist dann natürlich nur offizieller Herausgeber. Chancengesellschaft, auch über das Wort Chancengesellschaft könnte man bestimmt eine Menge sagen. Und da gibt es das Kapitel 8, Datenautobahnen, Chancen virtueller Mobilität in der Dienstleistungsgesellschaft. Man sieht hier sehr schön Dienstleistungsgesellschaft, was für eine Vorstellung vom Internet das hat, da offen ist. Da soll es also nicht darum gehen, dass wir jetzt hier die Demokratie neu erfinden, sondern Dienstleistungsgesellschaft heißt natürlich, da soll Handel betrieben werden, Dienstleistungen erbracht werden und das jetzt eben hier mit einer neuen Form der Mobilität. Ja, zweite Hälfte 90er war also dieses Bild der Autobahn, der Datenautobahn angekommen in der Mitte der Gesellschaft und das zeigt auch der Eurovision Song Contest. Da gibt es die Eurocats, ich führe das jetzt hier mal vor. Ja. Das ist die Ästhetik der 90er übrigens. Gleichzeitig gibt es noch einen anderen Schlager, so vom gleichen Niveau, wurde mir gestern Tim Pritlove erzählt, der jetzt hier nicht im Saal ist. Ich werde das nochmal irgendwo verlinken in meinem Blog oder so. Zur gleichen Zeit gibt es einen Schlager, der heißt Schick mir ein GIF. Und der Autor und Sänger dieses Schlagers ist ein gewisser Aaron König. Vielleicht hat den Namen schon mal jemand gehört hier. Ist aber so das gleiche Niveau. Ja, aber hier eben Surfen Multimedia, auch wieder sprachlich sehr auffällig. Multimedia, was ist das für ein Wort? Ich habe schon auf der Republika die Frage gestellt. Also ich spende eine Mate, wenn mir jemand sagt, welches Genus Multimedia hat. Also, tja. Wenn es ein Substantiv ist, müsste es eins haben, aber gut, schauen wir mal. Aber gut, Mate ist verdient, ja, es hat keinen. Ja, gut, das Ganze, die Euphorie der 90er Jahre endete dann natürlich bekanntlich in dem jetzigen Jahrtausend. Und zwar endete die Fahrt auf der Überholspur bekanntlich vor dem Stoppschild. Also dieses Stoppschild, was natürlich keins ist, weil man stoppt natürlich nicht mit 2P schreibt auf dem Schild, sondern nur nach der Rechtschreibreform und auf dem Schild auch kein Ausrufezeichen ist, aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Also Stopp, auf der Autobahn passt das sowieso nicht. Und es wird jetzt eben nicht mehr von Datenautobahnen, von der Freiheit, noch freie Fahrt für freie Bürger gesprochen, sondern man hat plötzlich irgendwie was Neues. So ein bisschen ab und zu kommt noch die Autobahn, also hier der Westen vom 12.04., neue Frequenzen bringen NRW-Kommunen das Turbonetz, das ist auch irgendwie was mit Auto, Turbo und Motor. Dann gibt es aber plötzlich Liegengebliebene auf der Datenautobahn. Und Schneckentempo und Kriechen. Wir erkennen, das sind also negativ besetzte Begriffe, da komme ich dann noch drauf. Was aber noch auffälliger ist für das Jahr 2009, 2010, ist, dass es jetzt nicht nur um das schnelle Fahren auf der Überholspur geht, sondern plötzlich will man Straßenverkehrsregeln haben. Also erst freie Fahrt für freie Bürger und dann plötzlich 10, 20 Jahre später Straßenverkehrsregeln. So braucht man eben auch Regeln fürs Internet. Und man fordert, ja, irgendwas zu tun gegen den Reformstau auf der Datenautobahn. Und die Süddeutsche Zeitung schreibt, um dem Nutzer mehr Einfluss einzuräumen, brauchen wir einen ADAC des Netzes. Der heißt natürlich CCC, wie wir wissen. Nein, das ist schon was anderes als der ADAC, aber es steckt hier auch wieder so dieses Gefühl der Hilflosigkeit dahinter und wir brauchen also Hilfe, wir brauchen Regeln, wir brauchen irgendwelche Engel, die da rumfliegen und uns helfen. Der ADAC eben. Und wir brauchen Leitplanken. Jens Koppen, CSU, die Leitplanken müssen dabei so ausgestaltet werden, dass man sich darin sicher und frei bewegen kann. Auch ein Thema, was mich immer wieder auch beschäftigt, diese Verknüpfung von sicher und frei. was eigentlich nicht zusammenpasst. Also frei sein will man eben vielleicht von Sicherheit, weil zu viel Sicherheit vielleicht nicht so gut ist. Aber hier eben auch, eigentlich sind das natürlich wieder positiv besetzte Wörter, die verwendet werden, sicher und frei, und da wollen wir uns bewegen, und dafür die Leitplanken. Letzte Woche ist es noch einmal gesteigert worden, und zwar hätte ich nicht daran gedacht, dass das noch kommt. Ich weiß nicht, wer die Phoenix-Runde gesehen hat in der letzten Woche, mit Jens Seitenbusch, Sascha Lobo, einer Internetkritikerin und einer Mitarbeiterin des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Julia Klöckner, die hat dann gesagt, ja, wir brauchen Zebrastreifen. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Freie Fahrt in den 1990ern und jetzt Stoppschild, Regeln, Leitplanken, Zebrastreifen. Das geht dann schon sehr langsam zu, beziehungsweise wenn es immer noch Datenautobahnen geht. Also Stoppschild auf der Datenautobahn, meinetwegen, aber Zebrastreifen, das endet nicht gut. Ja, also was ist geschehen? Es ist tatsächlich einmal die Aufbruchstimmung da in den 90ern und plötzlich Gefahr überall. Auf die Gefahr kommen wir noch. Gefahr und Verbrechen und so, und plötzlich muss man was anderes machen. Und deshalb spricht eben heute keiner mehr von Datenautobahnen, weil das eben nicht zusammenpasst, wie schon gesagt, Stoppschild, Zebrastreifen. Ja, ein kleiner Exkurs. Wir haben es auf der einen Seite mit Bedeutungen zu tun, auf der anderen Seite haben wir es aber auch mit Gefühlen zu tun, die Wörter vermitteln. Und das tun Wörter immer, das möchte ich also ganz deutlich festhalten. Es gibt nicht neutrale oder richtige Wörter. Das glaubte man mal im antiken Griechenland, dass es das richtige Wort gibt. Die sogenannte Etymologie ist die Erforschung der richtigen Bedeutung. Das ist natürlich nicht so, es gibt viele Wahrheiten und es gibt immer sogenannte Konnotationen. Also neben der eigentlichen Bedeutung der Linguistik nennt man das Denotation, gibt es die Konnotation, ein Gefühl, was vermittelt wird, was in der Regel positiv ist oder negativ. Das hängt natürlich auch wieder vom Kontext ab und so. Ja, und damit wird sehr viel gearbeitet. Insbesondere, wenn man eben Dinge verkaufen will, braucht man positive Konnotationen. Wenn man was verhindern will, negative Konnotationen. Wenn man Politik machen will, wenn man das eine Gesetz durchbringen will, positive oder auch negative, damit die Leute Angst bekommen und sich und vielleicht eine Partei wählen, die von der Angst lebt. Ja, wir kennen das, Nacktscanner. Nacktscanner war die erste Bezeichnung für die Geräte, die aufgekommen ist. Und dann hieß es sofort, nein, wir müssen die Diskussion versachlichen und Körperscanner benutzen. Allerdings ist Körperscanner ja nicht sachlicher. Es ist weniger dieses Nackte dabei. Es ist eigentlich weniger sachlich, weil es weniger klar ist, worum es da geht. Beim Nacktscanner geht es ja schon darum, eben auch unter die Kleidung zu gucken, möglicherweise dann in die Intimsphäre einzudringen, und das drückt Körper nicht aus. Also Körper drückt eigentlich weniger aus. Es gibt auch die Bezeichnung Ganzkörperscanner. Dann Bodyscanner, Englisch bietet sich immer gut an, weil Englisch modern klingt und irgendwie angenehm, Bodyscanner. Ja, und wir sehen, bald werden sie kommen und dann werden sie Personenscanner heißen, was nun gar keine spezifische Bedeutung mehr hat, denn vorher wurden Personen auch schon gescannt, aber das klingt eben harmlos und ja, so kann man sie dann verkaufen. Oder ganz aktuelle Beispiele, das hat nun nichts mehr mit dem Netz zu tun, trotzdem sehr interessant. Das Euro-Rettungspaket ist beschlossen worden. Rettungspaket, das klingt wie Care-Paket, das mögen die Deutschen. Der Deutsche Bundestag stimmt Schutzschirm zu. Auch wieder eine Metapher, Schutzschirm findet man irgendwie angenehm und ist also sofort bereit, da zuzustimmen. Ja, oder ein altes Beispiel, die Online-Durchsuchung. Die Online-Durchsuchung ist weder online, meist jedenfalls, noch eine Durchsuchung, sondern eine Überwachung von Computern. Besser könnte man sie als Computerverwanzung bezeichnen. Das ist dann ein Wort mit negativer Konnotation. Online-Durchsuchung klingt erstmal relativ harmlos, online klingt modern, Durchsuchung klingt wie altbekannt, macht ja die Polizei schon immer. Und da nimmt man vielleicht wenig Anstoß vom Gefühl, bei Computerverwanzung kann man das Gesetz vielleicht nicht mehr verkaufen oder Bundestrojaner, wie der CCC sagt. Also wir sehen, es gibt keinen wertfreien Begriff, sondern es gibt die Bezeichnungen, die die Befürworter nutzen und die Bezeichnungen, die die Gegner benutzen. Und da sollte man sich wirklich positionieren. Wenn man dagegen ist, was ich hoffe, dass das hier alle sind, sollte man also die Begriffe auf der einen Seite benutzen und nicht von Online-Durchsuchung sprechen. Ja, anderes Beispiel, die Content-Industrie, da weiß man nicht so genau, klingt so ein bisschen negativ, Industrie klingt negativ, ja, Content-Industrie kann natürlich noch negativer werden, das sagen die Content-Mafia. Und wenn man jetzt plötzlich sich auf die andere Seite schlagen will und sagen, oh, eigentlich ist die Content-Mafia ja eigentlich was Tolles, dann nennt man sie Kreativwirtschaft. Obwohl, ja, die Wirtschaft, also die Wirtschaft ist ja eigentlich nicht kreativ dabei. Also das eigentliche Kreative ist ja nicht die Wirtschaft. Also es ist eine seltsame Bezeichnung. Kreativ klingt einfach mal positiv und dann eben Kreativwirtschaft. Ja, und da haben wir eine Auswahl von mehr oder weniger positiv oder negativ besetzten Begriffen. Ganz am negativen Ende der Skala die Mafia, Content-Industrie so ein bisschen fast schon neutral wirkend, aber doch irgendwie negativ, Kreativwirtschaft positiv. Ja, zurück zum Netz und zurück zur Datenautobahn, ganz bekannt, was ist das Internet? Ted Stevens, ein Senator aus Alaska, wir wissen ja, alles Gute kommt aus Alaska, hat uns das erklärt 2006, hier der Originalton. Wir sehen, Truck ist wieder so ein bisschen Verkehrsbereich. Nein, nicht Truck, Series of Tubes. Das ist jetzt die neue Bezeichnung des Internets. Und zwei Jahre später, hat ein bisschen lange gedauert, greift das natürlich auch ein deutscher Politiker auf, den wir hier erkennen leicht an einem eindeutigen Bild. Und er erzählt uns Folgendes.
So entwickelt, dass eben unsere oder meine laienhaften Vorstellungen, dass das Internet so etwas Ähnliches sei wie eine moderne Telefonanlage, das stimmt eben lange nicht mehr. Wenn Sie wollen, kann der Herr Frommes auch genauer erläutern, der versteht es ein wenig richtig verstehen, warum es wahrscheinlich auch nicht, denn das wäre ja gar nicht gut. Wenn der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ein Online-Experte wäre, das hat er auch seine Fachleute.
Ja, also. Der damalige Innenminister meinte, naja, also eine Telefonanlage ist es eigentlich nicht, ist ein bisschen was anderes. Frau von der Leyen weiß es natürlich besser und sagt 2009, Anbieter von Internetzugängen, das sind ganz normale Telefongesellschaften. Aber sie lernt ja immer gern von Herrn Schäuble, wollte sie sich mal orientieren. Also was haben wir? Kleiner Überblick, kleines Zwischenfazit, Straßenverkehr, Datenautobahn, das ist die alte Metapher. 2006 dann Röhren, Leitungen, Telefon. Und jetzt kommt noch was Neues, was wir noch weiter ausbauen werden. Der Raum. Ganz neu, Cecilia Malmström. Raum mit dunklen Ecken sei das Internet. Ein Raum mit dunklen Ecken. Und bekannt natürlich aus der Diskussion des letzten Jahres, der rechtsfreie Raum, der immer noch aktuell ist. Kommt gleich noch ein ganz aktuelles Zitat. Rechtsfreier Raum ist immer noch sehr beliebt bei den Politikern. Und dann gibt es noch die Internet-Community. Auch beliebt bis heute. Schäuble ist ja mehr so fürs Deutsche und sagt die Netzgemeinschaft, aber sonst Internet-Community. Hier mal ein paar Beispiele, 2009. Aber statt das zu honorieren, zieht sich die Internet-Community beleidigt zurück in ihr Schneckenhaus. Ne? Wieder Haus, aber Schnecke wieder mit etwas mit vielleicht mit Datenautobahnen zu tun, ich weiß nicht. Es gibt sich weiter den eigenen Widersprüchen hin. Das Löschen kinderpornografischer Inhalte an der Quelle wollte die Generation Internet. So was Ähnliches wie Internet-Community, also es ist jetzt eine bestimmte Altersgruppe, nicht einfach allgemein eine Gruppe, sondern eine bestimmte Altersgruppe, die Generation Internet, die Jugend, der man ja auch sonst immer nur Schlimmes zutraut, mittragen. Das Blockieren des Zugangs zu denselben Seiten soll aber schon Zensur sein. Ja, gut, 2009. Jetzt letzten Donnerstag war ja wieder eine Debatte, wo es auch wieder um Zensur ging. Und da hat die CDU jetzt mal einen Nachwuchs-MdBler vorgeschickt, der sich Kraft seiner Jugend auskennt. Und den hören wir uns jetzt mal kurz an.
Dass Löschen und Sperren beides möglich ist, das ist uns klar. Und dass nur nicht gelöscht werden kann, auch das Sperren zum in den Ländern, wo das Sperren wunderbar funktioniert. Und genau das machen wir als Ultima Ratio. Wenn Sie im Koalitionsvertrag einmal nachlesen, wie es funktioniert, dann sind Sie schlauer. Und dann brauchen Sie auch solche Kommentierungen abgeben. Dankeschön.
Ja, sympathisch, ne? Also löschen und sperren, beides möglich. Das ist uns klar. Über uns werde ich jetzt nicht sprechen, das habe ich schon mal vor längerer Zeit gemacht. Also dieses Wir, wem ist das eigentlich klar? Wahrscheinlich ihm und seinen Parteifreunden. Also uns ist das vielleicht nicht klar. Und dann sagt er aber als nächstes, dass Sperren zumindest als Option möglich sein soll. Das ist auch allen klar oder jedem klar. Ne? Das ist jetzt hier so verallgemeinernd. Ich weiß nicht, ob das wirklich so jedem klar sein sollte oder eben gerade doch das Fragen aufwirft. Dann kommt natürlich die Internet-Community. Der soll das auch klar sein. Und ganz am Ende kommt wieder was Neues. Und genau das machen wir als Ultima Ratio. Ultima Ratio, das letzte Mittel. Woher hat er das? Na, ich habe es hier schon so ein bisschen oliv eingefärbt, man kann es sich denken. Ultima Ratio Regum steht auf zunächst französischen Kanonen und soll halt ausdrücken, dass der Krieg das letzte Mittel der Könige ist, also das letzte Mittel, und damit einfach ja auch das Durchschlagendste oder das, was am meisten Vernichtung bringt. Aber wir wissen, das stimmt ja gar nicht. Ich meine, gerade das Sperren ist das, was am wenigsten bringt. Es wird aber jetzt hier aufgebaut als Hyperbel, als Übertreibung, als eben Ultima Ratio, was eigentlich gar nicht gut in diesen Bereich passt. Gut, aber ich schweife wieder ab. Ich wollte ja von der Internet-Community sprechen und von der Generation Internet oder sogar der Generation Web 2.0, der die Generation Web 0.0 gegenübersteht, gemeint hat das Handelsblatt 2007 hier den Minister Michael Gloß, den sie zur Generation Web 0.0 rechnet. Was daran interessant ist, ist das Internet bedienen, sagt der Minister. Also es ist jetzt nicht mehr eine Autobahn und auch nicht mehr ein Raum, auch nicht mehr eine Gruppe, sondern jetzt ist das Internet plötzlich ein Hilfsmittel. Und das ist auch eine ganz neue Sicht auf das Internet, ein Werkzeug. Und man kann sich schon denken, dass mit dem Werkzeug, mit diesem Werkzeug kann man schlimme Dinge tun. Bleiben wir noch bei der Gruppe der Internetnutzer. Unsere berühmte Brigitte, was ist denn jetzt ein Browser? Zypris sagt, es gibt eine Gruppe von Internet-Usern, die glaubt, im Netz darf man alles. Das Internet ist ein Ort unbegrenzter Freiheit. Da haben wir wieder die Raummetapher. Jede Regel verletzt unsere Identität. Identität hat natürlich wieder mit der Gruppe zu tun. Also Gruppe und Ort, ein bisschen vermischt. Oder Andreas Pinkwart, Nordrhein-Westfalen, spricht auch von der Internet-Generation. Ja, aber dann ist das Internet plötzlich ein Mittel. Es wird verglichen mit einem Brecheisen. Also es gibt das altmodische Brecheisen und jetzt gibt es WLAN-Anschlüsse an Mobiltelefonen, mit denen man eben kriminell werden kann. Wir sehen schon ein Mittel, eben um was Schlimmes zu tun. Noch deutlicher Wolfgang Schäuble, das Internet ist zum Leitmedium des Heiligen Kriegs gegen die westliche Welt. Aber Medium ist natürlich auch wieder die Werkzeugmetapher. Ja, denken wir gleich natürlich an Jörg Zirke, der auch das Werkzeug Internet beschreibt. Und zwar, wir müssten das jetzt auch hören.
Das Internet ist das Tatmittel der Zukunft. Es ist jetzt schon im
Grunde. Tatmittel der Zukunft. Ja, gut, Zirk ist bei der SPD. Kommen wir wieder zur CDU. Wir wollen ja das ein bisschen ausgleichen. Wolfgang Bosbach spricht vom Tatort. Wieder Ortsmetapher, Raummetapher und gleichzeitig auch Tatmittel. Der Rechner allerdings wird zum Tatmittel für schwere Verbrechen. Kann man nicht mit Tippex bekämpfen. Ja, Zirke macht es noch ein bisschen genauer. Wir finden heute im Internet Bombenbauanleitungen, wir finden Anschlagspläne, wir finden Aufträge für die Durchführung von Anschlägen, Propaganda, die Ideologisierung, also die Rekrutierung junger Menschen zum Dschihad als Suizidattentäter. Das Internet ist das entscheidende Kommunikationsmittel des internationalen Terrorismus und die Szene arbeitet hochkonspirativ. Also, wieder Mittel, also Werkzeug, Und dann noch die Szene, das ist wieder die Ortsmetapher. Wieder Wolfgang Schäuble, schön durchmischt. Universelle Plattform, Ortsmetapher. Kommunikationsmedium Werbeträger, also wieder Mittel. Fernuniversität. Trainingscamp und wieder Gruppe Think Tank, ne, der Islamisten. Also ganz schön heftig mit dem Internet. Ja, also dieses Zitat ist sehr schön, weil es bis auf die Verkehrsmetapher, die halt out ist in den, im zweiten Jahrtausend, dennoch halt die anderen Sachen alle hat. Also Verkehr haben wir nicht, aber wir haben Raum, wir haben Gemeinschaft, Community, ne, Werkzeug. Wir haben so Sachen, die man nicht so ganz klar einordnen kann. Universität ist natürlich auch Raum und Gemeinschaft und alles. Ne, das kommt hier zusammen. Ja, wieder mal was Aktuelles dazu, denn das geht weiter. Und zwar jetzt mal eigentlich kein richtiger Politiker, sondern ein Journalist, Joachim Huber vom Tagesspiegel. Das ist ja das Interessante bei der Sache, dass es hier so eine Herstellung eines Konsenses gibt. Das eine sagen die Politiker, das wird von den Journalisten wiederholt, dann wiederholen es wieder die Politiker und irgendwann glauben alle Menschen, dass das Internet ein Terrorcamp sei. Und das ist, und da sollten wir eben uns hinstellen und eben darauf hinwirken, dass das nicht geglaubt wird, also diesen Konsens aufbrechen. Also nehmen wir einen kritischen Journalisten vom Tagesspiegel, der über das WLAN-Gesetz schreibt am 14. Mai und er bringt was ganz Neues. Ich dachte, ich hätte alles abgefrühstückt mit diesen vier Metaphernbereichen. Es kommt aber eins, das ist irgendwie neu, obwohl man das noch mit behandeln kann. Er sagt, ein gänzlich offenes Netz ist ein maschenfreies Netz, das jene Netzkriminellen durchschlüpfen lässt, die gerade unter großen Mühen draußen gehalten werden sollen. Wir sehen also, das Wort Netz selber, was ich gar nicht als Metapher so wahrgenommen habe, obwohl es eine Metapher ist, da wird das Metaphernpotenzial ausgenutzt und plötzlich gibt es da Maschen und maschenfrei und man schlüpft da durch und so weiter. Ja, und das ist natürlich ein Raum. Er schreibt als nächsten Satz, der Internetraum darf kein rechtsfreier Raum sein. Dann wissen wir schon, dass das mit dem rechtsfreien Raum Quatsch ist, aber am 14. Mai, also vor wenigen Tagen, wird es schon wieder wiederholt. Also es ist aus den Köpfen nicht rauszukriegen, aber er steigert es noch. Er fügt dann hinzu, seitdem sich alle, die Guten wie die Bösen, im Netz tummeln, ist die Idee vom Internetparadies ausgetragen. Das Internetparadies für die Deutschen war natürlich die Autobahn. Die Autobahn ist ja immer wieder das Paradies. Ihr lacht, er meint wirklich die Autobahn, er sagt es nämlich im nächsten Absatz. Die Straßenverkehrsordnung spricht nicht gegen die Idee der Mobilität. Erst eine solide, gesicherte, gepflegte Wasserversorgung sichert das Grundrecht auf Zugang zu Trinkwasser. Ist doch klasse. Also auf die Wasserversorgung wäre ich nicht gekommen. Also das ist, ja. Kurze Pause, damit ich jetzt noch mal einen Schluck Clubmate trinken kann. Das war jetzt der kostenlose Werbeteil. Das kennt ihr alle, darf man eigentlich jetzt hier nicht zeigen, das war für die Republika, aber weil ich eine Pause machen wollte, die Maus erklärt, das Internet findet man ja.
Nachricht zum WDR-Rechner. Die Maus hat gefunden, die Nacht ist auf dem Weg, sie weiß auch, wo sie hin muss, aber noch nicht den besten Weg ein. Deswegen ist sie unterwegs immer darauf angewiesen, dass jemand sagt, wo sie hin muss. Da, das sind auch Hände, wenn man gut hat, das ist sowas wie Wegweiser. Und noch eine andere Funktion hat die, wenn der Roman Rechner abgeschaltet ist oder wenn der Leitung zusammenbaut, dann reicht die runter die Nachricht um. Das ist ein zwar unmöglich, aber trotzdem die schnellste Möglichkeit. Und so kommt es, dass obwohl ich und der WDR und der Vorweiler alle in der gleichen Stadt, nämlich in Köln, sitzen, dass meine Anfrage nach der Mausseite unter Umständen einen riesigen Umweg, einen Weg durch ganz Deutschland machen muss. Aber das ist eben das Internet, da alle Rechner miteinander verbunden sind und es unendlich viele Wege zum Ziel gibt. So sieht es so gut aus, wenn meine Anfrage durchs Internet führt. Und schließlich ist sie beim WDR-Rechner angekommen. Der erkennt jetzt, dass ich, Armin, mit der Wartenummer 4 gerne die Maus-Homepage sehen möchte. Und dann kann der Rechner in seinen elektronischen Daten rum, stellt alles zusammen, was zur Maus-Homepage gehört, macht davon für mich eine Kopie und schickt die zurück an den Provider. Schaut aus dem Raum.
Ja, also besser kann man das, glaube ich, den Internetausdruckern und Analogpolitikern nicht erklären. Ich weiß nicht, warum das nicht auch bei der Enquete-Kommission gezeigt wird. Das ist, ja. Gut, also wir sehen, es gibt in der Tat sehr viele Metaphern, die hier eine Rolle spielen fürs Internet. Ich habe angefangen, die zu sammeln. Ich kann die auch nicht alle hier vorstellen, deshalb nochmal gleich eine Werbepause. Ich habe ein neues Blog mit Kai Biermann aufgesetzt, neusprech.org. Gibt es natürlich auch bei Twitter. Und da kommen immer die neuesten Dinge, die wir beobachten. Und hier eben unser Versuch, die Internet-Community zu definieren oder zu erklären, worum es da geht. Der hilflose Versuch der Etikettierung einer nicht näher definierten Menge von Menschen, die an politischer Teilhabe interessiert sind und sich zur Ausübung ihres Interesses des Internets bedienen. Diese als Internet-Community zu bezeichnen, ist in etwa genauso sinnvoll wie Rundfunkräte als die Fernseh-Community anzusprechen. Ja, der CCC will ja jetzt in den Rundfunkrat. Gut. Ja, Datenautobahn haben wir auch natürlich. Veraltend dient dazu, Nicht-Mitgliedern der Internet-Community das Internet als Ort des schnellen Austausches von Daten bildlich, also metaphorisch, zu erläutern. Inzwischen jedoch ist die Euphorie der Angst gewichen, was sich unter anderem in den Metaphern zeigt. So fordern Politiker nun Verkehrsregeln für das Internet, verlangen das Aufstellen von Leitplanken oder sogar von Stoppschildern. Den Zebrastreifen kannte ich da noch nicht, der ist ja erst vorgestern dazugekommen. An letzteren zeigt sich gut, wie schwierig solche Bilder sind oder sein können, sind Stoppschilder auf Autobahnen doch eher selten und würden bestenfalls Verwirrung stiften, schlimmstenfalls aber lebensgefährliches Chaos. Ja. Ja, in der letzten Woche konnte man auch was lesen über die digitale Agenda der EU-Kommission. Und da sind natürlich jetzt, ist auch der sprachliche Feinsinn dort angekommen. Interessant ist, dass in der digitalen Agenda folgender Satz in der englischen Version zu finden ist. Die EU-Kommission fordert, measures to remove and prevent viewing of harmful content. Und das ist sehr, sehr interessant, diese Formulierung. Remove ist natürlich löschen, prevent viewing ist natürlich sperren, aber das eigentlich Erschreckende, und das zeigt eben, dass die EU noch weiter geht, zumindest sprachlich noch weiter geht, als wir das gewohnt sind, es ist hier die Rede von harmful content. Und wenn man sich jetzt kurz überlegt, was bedeutet eigentlich harmful? Ja, harmful bedeutet schädlich, ne? Da ist natürlich die Frage, schädlich für wen, was kann das sein? Das könnte Spam sein, ne? Spam ist auch harmful vielleicht. Das ist also wirklich hier geht es tatsächlich um Löschen und Sperren von sehr viel mehr als Bombenbauanleitungen oder Kinderpornografie oder was auch immer. Das ist wirklich die Forderung nach allgemeiner Zensur. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt auch ganz wichtig, auf der europäischen Ebene aktiv zu werden. Denn diese Formulierung bringt es ja wirklich an den Tag. Ja, und da sieht man eben das, was wir eigentlich zeigen wollen, dass Sprache eben doch letztlich verräterisch ist, trotz aller Bemühungen, mit Metaphern zu arbeiten, uneigentlich zu sprechen. Also nicht das zu sagen, was man sagen will, sondern die Dinge irgendwie zu beschönigen und dann auch letztlich zu verschleiern. Es ist trotzdem oft deutlich sichtbar, was eigentlich gemeint ist, weil diese Metaphern eben schnell in sich zusammenbrechen, weil sie leicht zu durchschauen sind. Und das, was wir eben eigentlich möchten mit unserem neuen Blog, ist eben darauf auch hinzuweisen, ein bisschen zu sensibilisieren, dass man eben Dinge sofort hinterfragen muss, damit man nicht plötzlich in der Wirklichkeit dann auch mit Dingen konfrontiert ist, die man eigentlich nicht will. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit, so kann man mich erreichen und jetzt können wir vielleicht noch 10 Minuten diskutieren. Es gibt ein Saalmikrofon irgendwo.
Ja, also danke für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, Es gibt ja diese Raummetapher nicht nur in der Politikersprache. Das hat mich ja stutzig gemacht. Das hatte ich ja gestern in meinem Vortrag, dass diese Raummetaphern eigentlich total virulent sind. Also auch in Hacker-Ethik-Texten taucht das immer wieder auf. Deswegen finde ich das ziemlich, also ich finde das ziemlich irritierend. Und dann schließt sich die zweite Frage an. Also erstens, wie soll man damit umgehen? Das zweite ist, du nanntest das uneigentliches Sprechen. Wie spricht man denn dann eigentlich darüber, ja, wenn man nicht permanent technische Details ventilieren möchte? Die Realität sieht halt so aus, dass die meisten Menschen das einfach nicht verstehen. Also irgendwie muss man mit ihnen darüber sprechen. Und das scheint mir eigentlich keine andere Möglichkeit zu sein, als Metaphern eben zu verwenden. So gefährlich die sind und so sehr man ihnen auch misstrauen muss.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Das wollte ich auch an dem Punkt sagen, wo ich gesagt habe, dass man eben auch nicht wertfrei sprechen kann. Also Konnotationen sind immer irgendwie dabei und es ist immer interessengeleitet. Aber dann sollte man eben die Metaphern auswählen, die eben auch dem eigenen Interesse entsprechen. Also man sollte nicht einfach das Wort, in dem Fall hatte ich die Online-Durchsuchung genommen, oder nehmen wir das Wort Vorratsdatenspeicherung, nicht einfach immer wieder verwenden, sondern, und man sollte sich auch nicht darauf einlassen, jetzt plötzlich von Körperscannern zu sprechen, sondern man sollte die Wörter so verwenden, wie sie dem eigenen Interesse entsprechen. Also jeder, weil ja auch vielleicht jeder irgendwo ein Politiker ist, sollte eben auch genau den richtigen Terminus verwenden, nicht den richtigen im Sinne von eigentlich, deshalb ist das mit dem uneigentlichen Sprechen so ein bisschen schlechter Ausdruck, aber so nennt man das in der Linguistik, sondern eben genau die Metapher, die dem eigenen Interesse entspricht. Also nicht einfach nachplappern und jetzt auch sagen, oh ja, Vorratsdatenspeicherung, das ist passiert beim AK-Vorrat, hätte man vielleicht nochmal drüber nachdenken können, ob man nicht was anderes, eine andere Bezeichnung nimmt. Das ist bei Vorratsdatenspeicherung sehr schwer, weil das wirklich sehr etabliert ist. Aber bei der Online-Durchsuchung hat es ja funktioniert. Die Leute haben Bundestrojaner gesagt. Ich hätte ja noch eine heftigere Metapher, nämlich die der Computerverwanzung verwendet. Also das sollte man unbedingt tun. Denn wenn man einfach nachplappert, was andere sagen, dann macht man sich, dann tappt man in die Falle und hinterher denken alle, naja, ist ja nicht so schlimm. Also das sollte man sich eben genau überlegen. Aber es ist völlig richtig, es geht wahrscheinlich nicht ohne Metaphern. Und gerade diese Sache mit dem Netz zeigt es ja, das war mir gar nicht klar. Ich habe wirklich gedacht, Netz sei das richtige Wort, das sei keine Metapher. Aber es ist natürlich schon so, dass Netz und damit auch Internet natürlich auch eine Metapher ist und dass hier dieser Journalist, und das zeigt natürlich, dass der gut ist, das ist halt ein Profi, der greift sich das jetzt, wo jeder denkt, naja, Netz ist halt wirklich, oder Internet ist halt das Internet und nichts anderes, er greift das auf und macht daraus halt eine Geschichte und sagt, ja, da sind jetzt Maschen, durch die man durchschlüpft. Und dann merkt man erst, dass das tatsächlich auch eine Metapher ist. Aber das ist halt in der Sprache so. Ganz ohne Metapher geht es nicht. Was aber passiert ist, dass mit der Zeit Metaphern ihren metaphorischen Charakter, also ihren bildhaften Charakter verlieren und sozusagen zum eigentlichen Wort werden. Also Internet, da sagt niemand mehr, auch das ist ein Netz zwischen oder Zwischennetz oder so. Da denkt keiner mehr drüber nach, was es eigentlich am Anfang mal bedeutet. Höchstens eben so ein Journalist oder jemand, der mit Sprache spielt. Aber das hat sich dann eben lexikalisiert, wie man sagt. Man muss eben nur aufpassen, dass nicht die falschen Wörter lexikalisiert sind, sondern da sollte man eben rechtzeitig dran arbeiten, wie eben durch Bundestrojaner oder Computerverwanzung. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist halt leider nicht gut gelungen. Der Data Retention ist halt einfach schöner, weil Retention sofort an Gefängnis erinnert und so. Das ist schöner, also für die Gegner. Bei den Nacktscannern hatten die Gegner zunächst mal das gute Wort und die anderen, die Befürworter, mussten sich dann Gedanken machen. Ähnlich bei den Studiengebühren. Die Studiengebühren waren die ursprüngliche Bezeichnung, bis man sich dann überlegt hat, dass Studienbeiträge, also die Befürworter der Studiengebühren haben dann überlegt, wenn du den Studienbeiträge, das klingt nicht so schlimm. Da muss man aufpassen. Also ich spreche nach wie vor von Studiengebühren. Ich weiß aber, dass viele andere, die im universitären Bereich unterwegs sind, jetzt schon ganz selbstverständlich das Wort Studienbeiträge übernommen haben und dauernd von Studienbeiträgen sprechen. Und damit wird das so allgemein, dass das bald jeder verwenden wird und nicht mehr darüber nachdenken wird, dass es eigentlich um Dinge geht, die es so nicht geben sollte.
Aber ich meine, Netzwerk ist ja eigentlich immer noch der richtige Begriff. Also wir müssen jetzt nicht von Netz sprechen, ja, wo man dann die Metapher hat, ich gehe über einen Marienplatz und schmeiße ein Netz über die Menschen drüber, sondern ich habe eine Verbindung. Ich stelle eine Verbindung zwischen den Menschen her. Ich stelle eine Gruppe her.
Ja, klar. Also Netz ist eigentlich vernünftig. Also wie gesagt, das ist sozusagen die Ausnahme, dass man da jetzt, dass dieser Journalist jetzt mit dem Wort Netz spielt. Aber ich würde schon sagen, Netz ist inzwischen auch völlig... völlig lexikalisiert, niemand hat da mehr Probleme damit. Und es hat natürlich auch ursprünglich sicherlich was Positives, dass Leute sich vernetzen und miteinander in Kontakt kommen. Und das ist ja eigentlich auch so. Ne? Also das ist eigentlich auch was Positives, genau. Also da gibt es jetzt keinen Grund, das nicht zu verwenden. Und wie gesagt, wenn es irgendwann mal lexikalisiert ist, kann man sowieso nicht mehr anders. Ne? Also wir können viele Wörter nicht mehr vermeiden, weil sie einfach jetzt nicht mehr diesen metaphorischen Charakter haben, sondern einfach zum normalen Wort dafür geworden sind. Ja. Es ist auch spät am Abend. Die Ruhe kehrt ein. Doch.
Ja, Maha. Ich lade jeden ein, das Internet ganz metaphorisch als Blümchenwiese zu bezeichnen, in der wir wachsen und gedeihen und in der wir unsere Ideen gegenseitig bestäuben können.
Ja, das ist ja auch ein berühmtes Zitat, das Internet sei keine Blümchenwiese mehr. Genau, das war damals dieser Busso, wenn ich mich richtig erinnere, in den späten 90ern, als noch gegen Zensurmaßnahmen ein Dutzend Hanseln irgendwo in Düsseldorf protestiert haben. Jetzt sind es 12.000 oder 24.000 oder vielleicht in diesem Jahr hoffentlich 50.000. Also, da tut sich was. Ja.
Ja, ich wollte mich vor allem bedanken für, ich bin nicht so der Sprachwissenschaftler, ich habe das unheimlich faszinierend zugehört, aber es war ja auch so ein bisschen historischer Teil dabei und das fand ich ganz toll, dieses Video von dem Eurovision Song Contest da 1996 fanden, glaube ich, die meisten toll, wo richtig positiv dargestellt wurde, Multimedia und dann diese anderen Wörter damals in den 90er Jahren, Datenautobahn.
Ja, Surfen auf der Datenautobahn.
Ja, ist ja eigentlich auch was Positives damals. Und heute reden wir mehr so von Gefährdung, von Netz im negativen Sinne, von die ganzen Wörter eben, die hier in der Diskussion sind. Mich würde mal interessieren, wie das eigentlich kommt. Das ist jetzt ein bisschen eine vielleicht provokative Frage, so bin ich einfach. Ich weiß in Amerika, ich sag mal einfach so ein Beispiel, was ich im letzten Jahr erlebt habe. Die DENIC ist sehr auf Freiheit bedacht. Man darf im Grunde eine DE-Domain bei uns registrieren. Man kann, der Stefan Welzel von der DENIC, der Chefjustiziar, hält sich da sehr zurück. Man darf alles machen in Deutschland. In Amerika, eigentlich ein sehr freies Land, sind die Registries viel restriktiver. Die schmeißen von sich aus auch mal eine Domain raus, wenn da irgendwelche unkoscheren Inhalte drauf sind. Deswegen meine Frage ist vielleicht diese allgemeine Freiheit in Deutschland, bedingt die vielleicht diesen politischen Gegendruck? Und wie könnte man diesen Konflikt vermeiden und vielleicht wieder auf diese tolle Stimmung aus den 90er Jahren zurückkommen, wo wir nur noch super Lieder über Multimedia singen oder hören? Das fand ich eigentlich besser als heute. Mhm.
Ja, also es gibt da verschiedene Gründe, glaube ich. Das eine ist tatsächlich die veränderte Welt nach dem 11. September, dass da plötzlich ein neues Bedrohungsszenario aufgekommen ist und ein Gefühl aufgekommen ist, was natürlich die Politik dann aufgegriffen hat, möglicherweise auch mit gewissen Interessen. Also, weiß ja nicht genau, man hatte den alten Feind, also den Ost-West-Konflikt verloren und brauchte da vielleicht was Neues, das ist nicht so ganz klar. Aber es gibt da eben, es ist durch diese Ereignisse Anfang des neuen Jahrtausends eben tatsächlich ein neues Gefühl aufgekommen und ein neues Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, diese Formeln, diese Forderungen nach Sicherheit, das ist in den 90er Jahren nicht so da gewesen. Ich glaube, da hat sich was getan in der ja, Gesellschaft, Kultur, wie auch immer. Und deshalb gibt es da eben auch so einen neuen Diskurs. Also das, denke ich, ist sicherlich ein Faktor. Vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, was gewesen wäre, wenn es diese Veränderung nicht gegeben hätte, vielleicht ist es auch sonst so, dass zunächst mal, wenn etwas neu ist, eine gewisse Euphorie da ist und erst dann die Leute überlegen, naja, was könnte denn sein, wenn das dann wirklich in Gebrauch ist, dass dann plötzlich eben auch Bedenkenträger auf den Plan kommen und sagen, oh nee und so. Das kann auch eine allgemeine Reaktion sein, aber ich denke, auf jeden Fall diese geschichtlichen Ereignisse spielen eine Rolle darin, dass man plötzlich einen ganz anderen Zugang hat. Ich meine, die Stimmung ist ja gemacht worden. Das ist ja, haben wir ja gesehen, gerade jetzt auch noch bis ins letzte Jahr, also 2008, 2009, wie immer wieder der Innenminister gewarnt hat. Und meine, wir hatten ja auch das im CCC mal ein bisschen angeschaut, diese Informationsseiten. Das Innenministerium hatte Informationsseiten über schmutzige Bomben. Das ist dann wieder verschwunden. Dann war es plötzlich wieder da. Also irgendwie gibt es da auch so eine... Ja, ich will jetzt nicht so verschwörungstheoretisch sein, aber es gibt Leute, die darüber nachdenken, offensichtlich eben auch solche Ängste zu schüren. Vielleicht auch mit dem Interesse, dass dann die Bevölkerung vielleicht ja, irgendwelchen Dingen zustimmt, die sie durchsetzen wollen. Also ich denke, da muss man jetzt gar nicht ein Verschwörungstheoretiker sein, da sind bestimmt solche Interessen damit verbunden. Ja, und dieses Bedürfnis nach Sicherheit wird nach wie vor bedient. Also auch in der ganzen Finanzkrisengeschichte, die Bundeskanzlerin, die immer redet vom, also ich hatte das ja mit Rettungsschirm und dann das Ersparte der Bürger retten und was da alles passieren muss und Rettungsschirm, wie gesagt, das hatte ich ja. Also da werden auch wieder Ängste geschürt und an so ein Sicherheitsbedürfnis appelliert. Das ist halt zeitgemäß. Sonst noch? Ja, dann, da ist noch, also eine Minute haben wir glaube ich noch. Dann muss der Nächste ran.
Ja, also wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann meintest du, dass Leute, die dagegen argumentieren wollen, auch ihre Metaphern so wählen, dass sie möglichst effektiv sozusagen konträr sind.
Ja.
Da weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, denn wenn ich versuche, umgekehrt möglichst neutral zu formulieren, setze ich die anderen ins Unrecht, weil sie als unsachlich erscheinen. Ich weiß nicht, ob das nicht die bessere Strategie ist, also zu versuchen, möglichst emotionslos zu sein. Weil wenn ich mir dann angucke, was wohl Padelun passiert ist, als einer dann nicht mehr so ganz objektiv war und rum... Ne? Also in dem Moment hat der halt verloren. Aber wenn ich auch anfange, dann führe ich zu einer Eskalation der Sprache.
Ja.
Und ich kann halt, eventuell ist es taktisch unklug, weil ich dann eben auch nur einer von den Fundamentalisten bin, aber eben jetzt mit einem anderen Vorzeichen. Ich weiß nicht, was.
Ja.
Du hast wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erfahrung.
Ich würde dir zum einen recht geben, also Sachlichkeit ist bestimmt auch eine Stärke, nur man muss immer den Kontext sehen. Wenn ich wissenschaftlich arbeiten will, dann sollte ich sachlich sein, denn sonst entwerte ich meine Arbeit. Ich muss vielleicht auch in bestimmten Formen, nicht nur in dem wissenschaftlichen Bereich, auch wenn ich irgendwie argumentiere, sachlich bleiben. Es gibt aber Kontexte, also gerade so eine politische Auseinandersetzung, wo die Dinge pointiert zugespitzt werden müssen, weil man sie auf Slogans reduzieren muss oder weil man irgendwie auch in einer Nachrichtensendung gerade mal 90 Sekunden Zeit hat, um seine Botschaft rüberzubringen. Und da passt es eben nicht. Da dann sachlich sein zu wollen, führt dann dazu, dass einem am Ende dann auch niemand mehr so richtig zuhört. Also ich denke, man muss von Fall zu Fall entscheiden und immer den richtigen Kontext sehen. Also wie gesagt, wenn man wissenschaftlich, aufklärerisch arbeitet oder wenn man ein Gutachten schreibt fürs Bundesverfassungsgericht, dann natürlich so sachlich wie möglich. Wenn man aber irgendwie eine Demo organisiert, dann eben so plakativ wie möglich. Oder wenn man twittert, dann muss man halt in 140 Zeichen was Griffiges reinbekommen und nicht dann sachlich bleiben. Aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist, das Unsachliche der Gegenseite nachzubeten. Das ist genau das, wovor ich warnen will. Was man dann macht, muss man von Fall zu Fall entscheiden, aber nicht nachbeten, was die anderen sagen. Ja. Jetzt haben wir.